Grundsätzlich war die Architektur immer im Wandel. Die ist immer von dem beeinflusst, was die Geschichte, was die sozialen Strukturen gerade halt hergeben. Egal in welchem Jahrzehnt oder Jahrhundert du warst. Also alle Leute lieben ja auch deswegen alte Burgen, weil sie sagen, oh, das ist viel besser, die Architektur. Und da denke ich mir, okay. Aber heutzutage sind es eben andere Themen. Wir machen halt ganz einfache Wandelemente und dann die Grundrisse sind ganz egal. Hauptsache, wir können hier ganz schnell Räumchen neben Räumchen setzen und dann sitzen die Menschen da drin und dann reicht das ja schon. Dann haben sie ein Dach über dem Kopf. Wir brauchen sie ja nicht. Das halte ich halt für eine ganz gefährliche Erzählweise. Und ich habe auch solche Renderings von verschiedenen Firmen gesehen. Ja, man kann mit Sicherheit sehr schnell damit irgendwelche Quartiere verdichten oder hochziehen. Aber wollen wir denn wirklich dieses gleiche Narrativ, wie wir auch in den 50er, 60er Jahren schon hatten, mit neue Heimat und diesen Dingen, wollen wir das echt wiederholen? Und wir sehen noch, was es für Probleme verursacht hat.
Das ist der Immobilieros-Podcast von Immocom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
Ich befürchte, dass es eine ganze Menge Leute gibt, die sagen, wir müssen schnell sein und wir müssen günstig bauen. Das halte ich wirklich für fatal. Alexandra Busch ist Architektin, Journalistin und Podcasterin. Mit ihr mache ich den Stresstest für relevante Themen. Zum Beispiel serielles Bauen. Alex warnt, wie im Intro gehört, vor einem Narrativ, das die Wirklichkeit dann eben in den Quartieren nicht abbildet, weil man dort, wie sie sagt, nicht leben will. Oder Beton. Dem sagt sie ein langes Baustoffleben voraus, denn ohne ihn werden wir nicht auskommen. Sie liebe Holz, Aluminium attestiert sie gute Recycelbarkeit, erzählt, warum Kreislaufwirtschaft im Architekturbereich gerade sehr angesagt ist. Wenn beispielsweise aus Abbruch etwas Neues wird, alte Fenster aufgearbeitet werden, dann entsteht ein ganz neuer Charme. Und ja, wir reden auch über künstliche Intelligenz. Nicht als Untergang der Architektur, sondern als Werkzeug, das im Ausland viel selbstverständlicher ausprobiert wird. Über Fassaden und Volumenstudien, Varianten in Minuten, erste Büros, die KI schon über frühe Phasen hinaus einsetzen. Gleichzeitig bleibt der Punkt, wer ein kleines Büro führt und BIM verdaute, dem macht die nächste Welle natürlich erst einmal Angst. Ein düsteres Bild malt Alex von den Universitäten und der Ausbildung. Denn hier ist die Jetztzeit, also vor allem KI und deren Möglichkeiten, noch nicht wirklich angekommen. Was nicht gerade optimistisch macht. In der derzeitigen Krise sieht Alex eine Chance, weil alle sich mal auf den Popo setzen mussten und darüber nachdenken, wie sie jetzt arbeiten wollen. Wir sprechen außerdem über Begriffe, die sich abgenutzt haben. Innovativ, disruptiv, alles Superlative. Über Architektur als Modewort in Stellenausschreibungen und warum IT-Systemarchitekt so eine Wortverbindung ist, die nervt. Alex verrät auch, warum sie den Begriff Immobilie nicht besonders mag. Also ein ganz, ganz bunter Podcast mit ganz vielen Themen. Podcasterin trifft Podcasterin. Es war mir ein sehr, sehr großes Vergnügen mit Alex und jetzt viel Spaß. Immobilieros Podcast heute mit einer Premiere. Ich habe noch nie einen Podcast in Darmstadt aufgenommen.
Wirklich nicht?
Nein.
Aber okay, aber in Frankfurt warst du schon ganz oft.
Ja. So, ich freue mich aber. Alexandra Busch sitzt mir gegenüber. Liebe Alex, guten Tag.
Guten Tag, schön, dass du da bist.
So, wir haben es mit ein paar Anläufen geschafft. Die Bahn war es eigentlich immer.
Immer.
Ich kam irgendwie entweder nicht bis nach Frankfurt oder von Frankfurt nicht bis nach Darmstadt. Deshalb freue ich mich sehr, dass es heute wirklich geklappt hat und wir über dein Lieblingsthema reden können, mit dem du dich von früh bis spät beschäftigst, nämlich Architektur. Du bist Podcasterin, du bist studierte Architektin, du bist Architekturjournalistin, das jetzt erstmal am Anfang. Wir kommen dann noch dazu, zu allem genau, du darfst dann auch noch was zu deinem Podcast sagen, aber erstmal damit alle einordnen können, worüber wir reden. Ich steige jetzt gleich mal ein. Was sind zurzeit deine Lieblingsfloskeln, wenn es um Architektur geht? Ich bin gespannt.
Lieblingsfloskeln, aber auch eher im Negativen wahrscheinlich, also das, was mich so ein bisschen nervt. Ja, also eine meiner Themen, die ich gerade gar nicht so gerne mag, auch wenn das gerade überall gehypt wird, das Thema ist serielles Bauen, das nervt mich ein bisschen, weil es als das Allheilmittel gerade dargestellt wird. Wobei ich auch da sagen muss, ich muss ein bisschen revidieren. Ich habe in den letzten Wochen dazu gearbeitet und recherchiert, weil ich einen Artikel jetzt drüber schreiben darf. Also ich nehme das ein bisschen zurück. Hättest du mich im November gefragt, hätte ich gesagt, das ist auf jeden Fall mein Hassthema gerade. Mittlerweile sehe ich es ein bisschen anders. Und Ja, was natürlich auch ein Thema ist oder ein Wort, ein Begriff, der mich gerade nervt, ist innovativ. Weil wenn du halt viel mit der Baubranche zu tun hast und die natürlich viele Produkte auch gerade versuchen zu entwickeln oder vorzuentwickeln, dann hast du in jedem Pressetext das Wort innovativ drin. Und da frage ich mich immer, was ist denn daran innovativ? Ist es weiterentwickelt, aber wirklich innovativ ist daran jetzt nicht so viel. So, das sind meine zumindest zwei großen Themen, die mich gerade ein bisschen nerven. Und dann müsste ich ein bisschen länger drüber nachdenken. Das hat aber jetzt nicht unbedingt was jetzt mit dem Bauen an sich zu tun, aber der Begriff Architektur wird gerne überall gerade verwendet. Und wenn du so Stellenausschreibungen siehst, so Systemarchitekt, IT-Systemarchitekt steht dann da drin, das hat mich früher schon immer genervt. Was hat das mit Architektur zu tun? Aber
ist ein Programmierer, oder?
Ja, klar. Die bauen zwar, die bauen halt irgendwelche Systeme, Programme, aber sie bauen halt nicht mit den Baustoffen, von denen ich ausgehe, dass man damit als Architekt oder als Architektin bauen sollte. Und da finde ich den Begriff einfach nicht so schön verwendet.
Weil innovativ bin ich auch vollkommen bei dir. Gefolgt von disruptiv finde ich auch sehr stark beansprucht, das Wort. Und so richtig innovativ sind wir ja nicht, oder doch?
Richtig innovativ, naja, das ist immer die Frage, was dann halt als innovativ definierst. Also wenn du jetzt komplette Umwälzungen siehst, nee, das ist die Baubranche sicher nicht. Da frage ich mich aber immer, muss das denn sein? Also auch dieses Wort disruptiv finde ich schwierig. Generell diese Superlative, es muss jetzt alles anders werden, das finde ich schwierig. Also das macht ja auch gerne die Politik, wenn sie irgendwelche Sachen sich ausdenkt, irgendwelche Gesetze sich auf den Weg bringt und plötzlich feststellt, oh, hier knirscht's und da ist es vielleicht nicht so gut und von allen Seiten kommt Gegenwind, dann werden diese Gesetze auch mal gern komplett zurückgenommen. Das finde ich nicht in Ordnung. Also was soll das? Man hat sich ja Gedanken gemacht und man kann das ja auch fortentwickeln. Und so ist das mit den Baustoffen, Bausystemen, mit denen ich mich ja hauptsächlich beschäftige, genauso. Also warum muss man was schon gut funktioniert hat, jetzt vielleicht nicht mehr so gut ist, warum muss man das komplett wegnehmen und was ganz Neues entwickeln, ist ja nicht sinnvoll.
Gut, dann eine meiner Lieblingsfloskeln. Die Architektur ist im Umbruch, in der Transformation.
Findest du das so?
Nö, das ist aber so eine Floskel, die ja auch permanent bemüht wird. Ja. Also wir sind ja, also auch die Immobilienbranche ist ja Baubranche, wir sind alle in der Transformation. Die Frage ist nur, wohin?
Ja, hoffentlich in eine bessere Welt, in der wir besser leben können, mit weniger CO2-Problematik, mit weniger Schadstoffen, die um uns herum sind. Ja, also wenn du das als die Baubranche ist im Wandel siehst, dann sehe ich das auch so. Grundsätzlich war die Architektur immer im Wandel. Die ist immer von dem beeinflusst, was die Geschichte, was die sozialen Strukturen gerade halt hergeben, egal in welchem Jahrzehnt oder Jahrhundert du warst. Also ob das jetzt im Mittelalter war, da hat es dann halt eher die Burgen gegeben, weil auch das notwendig war, um eben irgendwas zu beschützen. Alle Leute lieben ja auch deswegen alte Burgen, weil sie sagen, oh, das ist viel besser, die Architektur. Und dann denke ich mir, okay. Aber heutzutage sind es eben andere Themen. Und das hat ja vor 6, 7 Jahren halt natürlich besonders angefangen, sich ein bisschen mehr Einfluss auszuüben auf die Baubranche, weil vorher ging es uns halt super, da war ja alles verfügbar und da konntest du auch bauen, was du willst und das war allen auch wirklich wurscht. Zum Glück ist das nicht mehr so, auch wenn es natürlich hart war, dieser Cut mit Corona und vor allen Dingen der Ukraine-Krise und den vielen Problematiken, Baustoffe zu bekommen und die extremen Verteuerungen und die Zinssteigerung, das hat dazu geführt, dass alle sich mal wieder auf den Popo setzen mussten und drüber nachdenken, war vielleicht doch nicht so gut, wie wir früher gebaut haben. Deswegen finde ich es gut, dass es jetzt im Wandel ist. Ich glaube, es kann was viel, viel, viel Besseres draus entstehen.
Was denn? Was erhoffst du dir denn für Learnings aus dieser Krise und aus dieser Zeit, wo man alles bauen konnte?
Architektur, die sich dem Menschen wieder zuwendet, die nicht drauf schaut, oh, wie viel Geld kann ich denn da mitmachen? Wie viel Rendite ist denn da drin? Leerstand? Ach, das ist mir alles egal. Hauptsache, ich baue wieder noch was Neues. Das ist nicht in Ordnung. Es geht wirklich wieder darum, Gebäude zu bauen. Ich mag übrigens auch das Wort Immobilien nicht so gerne. Jetzt bist du ja natürlich eher in der Immobilienbranche. Aber ich finde, das hat so was Unmenschliches. Das klingt so wie ein Gegenstand, wie ein Ding. Aber Gebäude ist ja das, wo wir drin leben, wohnen, wo wir drin lernen, wo wir drin gesund werden, wenn wir jetzt mal Krankenhäuser betrachten. Also das ist doch was ganz anderes als einfach nur ein Ding, was halt aus irgendwelchen Baustoffen zusammengezimmert wurde und dann da steht und hoffentlich irgendwie Geld bringt. Also ja, ich hoffe wirklich, dass sich Architektur entwickelt, in diesen schweren Rahmenbedingungen, die für den Menschen, für die Umwelt, für alles, was hier auf diesem Planeten lebt, einfach viel, viel besser ist.
Jetzt sehen wir ja nicht nur in der Architektur, aber ich sage jetzt mal Stichwort Digitalisierung und KI. Die einen schreien ganz laut, das ist der Untergang der guten Architektur, was auch immer das heißt.
Genau.
Die anderen sagen, auf zu neuen Ufern, super, super, super. Du warst bei der Visionale New Bauhaus, eine Bewegung, die wir als Immocom mit vorantreiben. Wir haben da Matthias Holwitsch aus New York gehört und gesehen vor allen Dingen, was er macht. Architektur durch KI generiert. Das war sehr, sehr spannend, vor allen Dingen auch sehr eindrucksvoll. Wie schaust du denn auf diese Entwicklung? Ist das für dich eine Chance? Ist da zu viel Mimimimimi unter den Architekten?
Naja gut, also ich kann natürlich total verstehen, wenn Veränderungen einem erstmal Angst machen. Und gerade wenn du ein kleines Architekturbüro bist mit 1 bis 5 Angestellten oder so, und sollst dich dann wieder an irgendwas Neues gewöhnen. Also die hatten ja jetzt gerade das große BIM-Thema, was die Kleinen ja auch ziemlich überrollt hat. Jetzt sollen sie plötzlich mit KI arbeiten. Das heißt, sie müssen sich wieder komplett umorientieren. Zumindest erstmal das, was sie halt so gesagt bekommen, dass sie das tun sollen. Dann würde mir das auch Sorgen machen, tatsächlich. Und Sorgen machen ist ja in Deutschland sowieso gerne eigentlich. Also man macht sich ja hier gerne Sorgen um alles. Und man sieht ja eigentlich immer schwarz. Und wenn du irgendwo Zeitungsartikel oder Magazinartikel liest, dann darf der auch nicht immer nur durchgehend positiv sein, weil dann wird dann gleich gesagt, das kann ja alles nicht sein, da muss ja was Kritisches sein. Also, und wenn mehr Kritik drin ist an einem Text, ist es sogar noch besser. Und deswegen, ich kann das verstehen, dass es einen Sorgen macht. Ich mag aber eben nicht, wenn man alles immer nur so mega kritisch sieht. Und man soll auch einfach mal versuchen, zumindest die Chancen in solchen Geschichten zu erleben. Und es gibt im Ausland, und da gehört der Matthias Holwitsch mit seinem New Yorker Büro natürlich dazu, eine viel größere Offenheit, KI zumindest mal auszuprobieren und mal zu gucken, ob sie denn einen weiterführt in der Architektur. In Deutschland, wie gesagt, eher kritisch und es gibt immer noch relativ wenige Büros, die das wirklich im Workflow einsetzen, aber auch das sind eher die größeren Büros. Aber wenn sie es tun, entstehen schon ganz coole Sachen und die sind auch super kreativ darin, die KI für sich selbst weiterzuentwickeln. Also in den ersten Leistungsphasen, sagen wir mal 1 bis 3, wird es ganz gerne benutzt, weil du einfach, ja, du kannst viele Potenziale halt damit ermitteln. Ja, du guckst halt, kannst Fassadenstudien machen, du kannst Volumenstudien machen, passt das denn auf dieses Grundstück, passt das in den Stadtraum mit rein und relativ schnell kannst du halt ganz viele verschiedene Varianten ausprobieren, was mega cool ist. Und dann gibt es auch ein paar Büros, die das auch schon in den weiteren Leistungsphasen anwenden und ihre Lebenszyklusanalysen damit verbessern, gucken. Es gibt auch so ein paar Sachen, ein paar Anwendungen, wo du halt schon gucken kannst, passt es denn, das, was ich da bauen möchte, in das Bundesland, wo ich es gerne hinhaben will, weil mit unseren vielen Landesbauordnungen ist es natürlich schwierig. Und dann gibt es auch KIs, die das eben dann überprüfen. Ah, passt in Hessen, in Baden-Württemberg eher nicht. Die sind alle noch nicht optimal, diese Tools, aber immerhin entsteht da was. Und das ist, finde ich schon, also es kann so viel Arbeit erleichtern im täglichen Tun der Architekten und Architektinnen. Das finde ich mega. Und die kleinen Büros könnten davon auch profitieren, gerade was ihren Arbeitsprozess halt betrifft. Und da meine ich jetzt nicht nur mit irgendwie, dass sie schneller Mails damit verfassen können, sondern halt auch Baustellenbilder mit Baustellenvideos verknüpfen, die gleich mit den entsprechenden Leistungsbeschreibungen dann ablegen, sodass es einfach viel schneller alles findbar, auffindbar ist. Es gibt natürlich eine Reihe Bausoftware schon, die das auch kann, aber wenn du dir die anguckst, das ist schon mega kompliziert. Also mit KI könnte das alles sehr viel leichter und inspirierender gehen.
Okay, jetzt gibt's ja den Hauptvorwurf, glaube ich, also dass man jetzt so repetitive Aufgaben durch eine KI laufen lässt. Ich glaube, da hat keiner was dagegen, weil macht eh keiner gern. Jetzt heißt es ja aber immer, da geht irgendwie die, Achtung, Innovation. Das Design, die Idee verloren, was ja auch ein Bedeutungsverlust für den Architekten an sich bedeutet. Siehst du das genauso?
Die berühmte Handschrift des Architekten und der Architektin, das, ja. Also nein, warum sollte das? Du kannst eine KI ja so füttern mit Prompts, die so formulieren, dass sie deine Handschrift trotzdem lernt und versteht. Und so, dass, wenn du dann verschiedene Entwürfe damit machst, deine Handschrift klar erkennbar ist, aber du kannst einfach verschiedene Varianten dann damit ausprobieren.
Ist ja eigentlich positiv.
Das ist eigentlich mega positiv. Also es gibt ja eine KI-Anwendung, die wird ja auch in der Immobilienbranche gerne jetzt überall darüber berichtet. Das ist ja von Sight, diese KI, die entwickelt wurde. Und ganz neu ist jetzt der Gründer von Sight, der sich die KI erdacht hat, der ist ja selbst Architekt und der hat jetzt diese KI erweitert, indem er ihr beigebracht hat, Handschrift, also quasi den Zeichenstil, den Entwurfsstil eines Architekten, einer Architektin zu übernehmen und dann eben angepasst auf das Projekt, was man sich da gerade anschaut, halt zu übernehmen und darauf dann anzuwenden. Ich weiß jetzt nicht, ob das nur seine eigene Handschrift jetzt ist, die dann diese KI nutzt, aber ich hoffe mal, das lässt sich irgendwie adaptieren auf jeden Nutzer, der das dann halt da ausprobieren will. Aber damit lässt sich doch dann viel schneller in deinem Stil etwas entwickeln. Also so wie meine Texte. Also ich benutze ja auch KI, um meine Texte zu verfeinern. Und ich habe die mittlerweile so sehr trainiert, dass die schon versteht, wie ich gerne die Texte haben möchte, wie der Satzbau ist, wie der Ausdruck ist, wie ich das ausdrücken möchte. Und dann funktioniert das eigentlich relativ gut, wenn man dann hinterher nochmal drüber schaut. Das einfach alles so raushauen würde ich auch nicht. Und das ist beim Architekturbüro genauso. Immer drüber schauen, die KI ist das Werkzeug, du bist aber derjenige, der das benutzt. Guck, was draus entsteht. Entspricht das dem, was ich gerne haben möchte? Ja oder nein? Und wenn nein, dann muss halt nochmal drüber gearbeitet werden.
Was mich aber so ein bisschen umtreibt, weil du vorhin gerade gesagt hast, kleine Architekturbüros und BIM. Also BIM kam irgendwie 2006 und das kam dann auch total schnell und ist bis jetzt irgendwie noch nicht durchgängig überall da. Jetzt muss ja so ein kleines Architekturbüro genauso wie du, wie ich lernen, mit der KI überhaupt umzugehen. So, ich habe jetzt ein paar Podcasts gemacht und es auch letztes Jahr beim Berliner Immobilienkongress. Wir haben halt immer mal wieder das Thema, wie werden eigentlich junge Architekten, wenn sie es nicht aus sich selbst heraus machen und sich dafür interessieren, wovon wir jetzt mal ausgehen. In der Ausbildung ist das ja aber, also die ist ja auch eher so ein großer Dampfer, das ändert sich halt nicht ganz so schnell. Und mir wird halt auch von vielen gespiegelt, auch von den Studenten, das haben wir ja letztes Jahr bei der Visionale auch gehört, dass die damit sehr, sehr unzufrieden sind. Du als Architektur-Podcasterin, wie ist da so deine Meinung dazu? Was hörst du da so?
Also wenn du jetzt die Hochschulausbildung auch ansprichst, ja, jetzt habe ich ja schon 2007 Diplom gemacht. Ja, also ich bin ja schon ganz alt. Und da war es tatsächlich so, und ich habe hier in Darmstadt studiert, und das ist aber auch an anderen Hochschulen so gewesen, dass das Entwerfen im Vordergrund stand. Und wir haben auch am Anfang noch mit Rapidographen gezeichnet. Also ich habe noch Pläne wirklich mit Hand zeichnen dürfen. Natürlich gab es auch schon CAD-Programme, und die haben wir dann auch irgendwann nach dem Grundstudium benutzen dürfen. Das war aber auch alles, also wir mussten uns auch dann das alles selbst beibringen. Es gab keine großartigen Kurse, wie nutze ich jetzt CAD, um meine Entwürfe gut darzustellen. Aber wie gesagt, es ging auch nur ums Entwerfen, also den künstlerischen Anspruch, den man eigentlich als Planerin oder Planer haben möchte, der wurde gefördert. Das ist noch heute ähnlich, befürchte ich. Also ob die wirklich Kurse bekommen, BIM-Planung, wage ich stark zu bezweifeln. Denn ich sehe auch, dass es nicht das Baustoffwissen ist, hat sich auch nicht großartig verbessert. Es ist halt das Thema, du sollst es lernen im Tun. Das heißt, wenn du dann im Architekturbüro bist, reicht ja die Zeit, um das dann da zu lernen. Oder du machst dann noch Weiterbildung bei den ganzen Architektenkammern. Dafür gibt es die ja auch. Ich glaube natürlich, es gibt auch Hochschulen, da ist das schon ein bisschen weiter. Aber ansonsten ist die Hochschullandschaft schon sehr träge, was diese Dinge betrifft. Auch KI entwerfen oder sowas. Ich befürchte, dass das nicht wirklich in sehr vielen Seminaren vermittelt wird. Das wird denen dann selbst überlassen.
Das ist natürlich aber auch schwierig, wenn ich als junger Architekt dann anfange und dann sage, Entschuldigung, ich muss mich jetzt erstmal weiterbilden. Also ja. Es gibt bestimmt Architekturbüros, die das fördern.
Aber die Kleinen natürlich eher nicht, weil die brauchen ja jede Manpower, Womanpower dann in dem Fall. Ja, du kannst natürlich auch Noch während du studierst, kannst du solche Fortbildungen bei den Architekten kann man machen. Die bieten es an zu vergünstigen Preisen, was ich schon mal super finde. Also die haben es verstanden, dass man die jungen Leute da halt schon fortbilden muss. Aber bei den Hochschulen befürchte ich, es ist immer noch schwierig, zumal denen ja auch das Geld extrem gekürzt wird gerade. Also da werden auch Kurse zusammengelegt, es werden Lehrstühle teilweise nicht mehr besetzt oder nur so interimsmäßig mal für ein Semester, zwei Semester. Was willst du da für eine große Linie dann reinbringen, um solche Sachen eben auch noch zu vermitteln, die du ja auch noch lernen sollst, zusätzlich zu dem, was eigentlich Architektur ist? Ja.
Ja, ist also, schwierig. Jetzt haben wir gerade über Ausbildung gesprochen. Lass uns mal einen ganz kurzen Break machen, bevor wir dann zu Material kommen. Einen deiner Spezialthemen.
Mein Lieblingsthema.
Ja, genau. Ja. Also, ich habe vorhin schon gesagt, du bist studierte Architektin. Du hast dich entschieden, Journalistin zu werden. Warum eigentlich wolltest du nicht als Architektin arbeiten? Darf man das fragen?
Das darfst du fragen. Das ist auch, habe ich schon öfter, glaube ich, erzählt. Ich wollte eigentlich Germanistik studieren. Ich wollte gar nicht Architektur studieren.
Ah, ich habe Germanistik studiert.
Siehst du, da hast du meinen Wunsch erfüllt. Mein Wunsch wurde leider von einem Mitarbeiter vom Arbeitsamt damals mir vergällt, weil der sagte, wenn du das studierst, studierst du auf Arbeitslosigkeit. Das hat mir dann so Angst gemacht, dass ich erstmal eine Ausbildung gemacht habe als Bankkauffrau in Frankfurt, was ich aber auch ganz furchtbar fand. Und dann habe ich mich dann doch wieder auf das besonnen, was ich eigentlich gerne gemacht habe früher, nämlich Zeichnen, Bauen. Also ich habe schon immer mit Materialien irgendwie rum experimentiert. Ich habe viel mit Gips, mit Ton gearbeitet, also als ich noch Schülerin war. Und dann dachte ich, ach, das bisschen Statik, das kriege ich auch noch irgendwie im Studium hin. Und dann habe ich halt Architektur studiert, was auch die beste Entscheidung war, weil es hat so Spaß gemacht, dass ich es halt ein bisschen länger gemacht habe als eigentlich notwendig. Also ich habe tatsächlich 14 Semester studiert, das darf man ja heute kaum noch laut sagen, dann kriegt man ja gleich
auch.
Ja, rümpfende Nasen kassiert man dann. Aber es hat wirklich Spaß gemacht. Und ich habe auch Sachen zusätzlich gemacht, die ich gar nicht mehr einbringen konnte. Egal. Aber ich habe während des Studiums schon gemerkt, okay, also meine Modelle sehen immer alle krumm und schief aus. Ich zeichne gerne meine Pläne, aber noch lieber beschreibe ich sie in Texten. Ja, da kommt dann doch wieder mein altes schreibendes Herz durch. Und deswegen war auch mein Diplom mit einem sehr umfangreichen Buch noch versehen, was natürlich kein Mensch gelesen hat. Aber ich wollte einfach das, was ich mir da ausgedacht habe, in Textform bringen.
Also du bist auch Buchautorin.
Ja, ja. Und deswegen war für mich eigentlich schon vor dem Diplom klar, ich möchte irgendwas im Bereich Kommunikation mit Architektur machen. Ich wusste nicht so genau, was man da machen kann, weil auch das kriegst du natürlich im Studium nicht erklärt, was es alles da für Möglichkeiten gibt. Und die Dame auf der Arbeitsagentur wusste es auch nicht. Die hat mich dann als Sekretärin in Architekturbüros vermitteln wollen.
Oh, spannend.
Hm. Ja, also das war dann halt Learning by Doing, aber ich wollte tatsächlich nicht als Architektin ins Architekturbüro. Das habe ich relativ früh gemerkt. Dazu kam, 2007 war die Arbeitsmarktlage wirklich schlimm. Also ja. Es gab keine Jobs. Wenn es sie gab, dann wurde von dir verlangt, dass du auf jeden Fall 7 Tage die Woche und auch am Wochenende und an Feiertagen Wettbewerbe schrubbst für möglichst auch nur 500 Euro quasi. Das fand ich jetzt auch nicht so erbaulich und zielführend.
Gut, dann haben wir das abgehakt. Dann erzähl doch bitte ein bisschen was also zu deinem Podcast. Der heißt Wie und was machst du da?
Der heißt Architekturist. Liegt daran, ich hatte früher mal einen Architekturblog. Da habe ich Architektur vorgestellt, zu der man hinfahren kann oder hinlaufen, je nachdem, um sich das eben anzuschauen. Und mit Bild und mit Text hatte ich das. Und deswegen kommt auch dieses Wortspiel mit Tourist zustande. Es gab auch dann eine Google Maps, wo das alles schön verlinkt war. Aber der Blog, den musste ich irgendwann einstellen, weil ich, brauchst halt Fotos, brauchst halt Bilder, sonst macht das ja alles keinen Sinn. Warum sollte ich irgendwo hinfahren, wenn ich nicht weiß, wie es da aussieht? Und wenn du halt Bilder hast und hast einen Blog, mit dem du aber kein Geld verdienst, dann hast du immer diese rechte Problematik. Und ich konnte mir das auch nicht leisten, dass ich irgendwann mal irgendwas aus Versehen veröffentliche, was
das
halt...
Das ist teuer.
Ja, das kann richtig teuer werden, wie mir auch viele Menschen dann, die in Redaktion gearbeitet haben, schon bestätigt haben, da brauchst du quasi eine Kasse, um sowas zu finanzieren. Das war mir einfach alles zu heikel und zu gefährlich. Und dann habe ich den nach 5 Jahren oder so komplett eingestellt, alles gelöscht.
Oh, schade.
Ja, auch wenn ich werde heute noch darauf angesprochen, was mit meinem Blog sei. Dann, ja, war mir einfach alles zu gefährlich irgendwann. Aber dieser Gedanke, Architektur zu kuratieren, also nach meiner Auswahl, nach dem, was ich schön finde und das irgendwie den Menschen näher zu bringen, das schwebte mir immer noch im Hinterkopf. Und weil ich auch immer schon einen Podcast machen wollte. Also ich wollte schon Podcasts machen, da gab es die gerade so. Ja, also so 2005, 2006, als so die ersten Versuche mit Podcasts waren, da wollte ich schon immer einen machen. Und irgendwann kam ich auf die Idee, lässt sich das nicht irgendwie verbinden? Den Namen habe ich immer noch. Die Webseite gibt es auch noch, zumindest als URL irgendwo gespeichert, als Domain. Ja, und dann dachte ich, okay, ich versuche das jetzt mal zu verbinden. Architektur zum Hören, ohne Fotos, aber irgendwie so inspirierend, dass die Menschen Lust haben, sich damit weiter zu beschäftigen. Ob die jetzt dann dahin fahren oder nicht, das ist jetzt mal.
Es lädt auf jeden Fall dazu ein, kann ich auch nur sehr empfehlen. Erzähl aber mal vielleicht ein, zwei Beispiele von Projekten, die du ausgewählt hast und warum du die ausgewählt hast.
Also im Moment ist ein ziemlich buntes Sammelsurium an Gesprächen, die ich führe, wo es dann weniger vielleicht um Architektur, sondern eher um Baustoffe oder um aktuelle Themen rund ums Bauen geht. Und so ein paar zwischendurch Projekte, die ich tatsächlich auch dann drin habe, wo ich auch alleine meistens dann irgendwas dazu erzähle. Sehr literarisch, poetisch manchmal. Das ist auch vielleicht für viele ein bisschen überfordernd, aber es macht mir einfach Spaß. Und das ist halt einfach meine Spielwiese. Ja, ich probiere da ganz viele verrückte Sachen aus. Ob die dann so gut ankommen, weiß ich gar nicht, aber mir macht es auf jeden Fall Spaß.
Und hört sich auch gut.
Ja, und danke. Und ja, also ich habe wirklich verschiedenste Art Sachen. Ich habe natürlich sehr gerne Sachen, die sich mit Bauen im Bestand beschäftigen, weil mich das einfach sehr emotional berührt, wenn etwas weitergedacht wird. Das mag ich gerne. Und da habe ich von ganz kleinen Projekten, von Wohnhäusern bis zu großen Hotels, die umgebaut werden, schon alles irgendwie dabei gehabt. Aber es ist eine total subjektive Auswahl. Also es ist wirklich das, worauf ich gerade Bock habe. Und ich habe auch manchmal schon Projekte rausgeholt, die sind irgendwie 10 Jahre alt. Also die sind dann bei allen Architekturzeitschriften schon längst in Vergessenheit geraten. Ich hole sie wieder raus, weil mir macht es einfach Spaß. Und was mir da so besonders in Erinnerung bleibt, ist ein Wohnhaus in Frankfurt von einem ganz tollen Architekten-Ehepaar. Das ist ein altes Bauernhaus, echt klein, was die aber für ihre damals 4- oder 5-köpfige Familie umgebaut haben. Und die haben das halt dann auch so genommen, wie es war. Da ist dann die Treppe, die sitzt dann verkehrt rum eigentlich drin. Also so wie man heute kein Wohnhaus mehr bauen würde. Man läuft quasi von hinten gegen die Treppe.
Ja.
Es werden die Leitungen, haben die nicht dann versucht, unter Putz zu legen, sondern die werden einfach offen geführt. Sie haben einfach mit dem gearbeitet, was da ist und dieses Haus nicht überformt, nicht irgendwas übergestülpt, was es nicht ist, sondern haben das, und das spielt eine wichtige Rolle auch in diesem Stadtteil von Frankfurt, das ist halt so ein kleiner dörflicher Stadtteil, sie haben das Haus so belassen, wie es ist, seine Identität nicht kaputt gemacht und das fand ich total schön, wie sie es auch beschrieben haben und die Kinder sind mittlerweile groß, die zwei wohnen alleine da drin, jetzt ist es natürlich von der Größe her besser als vielleicht vorher mit den vielen Kindern, aber das hat mich bis heute berührt und es ist schon Jahre alt, dieses Projekt, was ich da auch schon drüber geschrieben hatte. Aber daran denke ich immer total gern zurück.
Gut, der Podcast wird selbstverständlich verlinkt.
Das hoffe ich.
Und ich empfehle sehr, weil das sind auch von der Länge her sehr angenehm, weil kann man auch mal so zwischendurch weghören und das macht immer sehr großen Spaß. So, jetzt zu Baustoffen. Es ist dein Lieblingsthema. Mittlerweile ist es auch so ein bisschen mein Lieblingsthema, weil ich bin bei dir alles, was dieses modular und seriell angeht. Ich bin da echt müde davon.
Siehst du, sag ich ja.
Ja, das ist aber genauso so ein bisschen, jetzt können plötzlich alle bauen im Bestand. Das macht mich auch ein bisschen müde.
Ja.
Und es können halt eben doch nicht alle. Auch da haben wir ja teilweise Produkte oder Firmen, die wirklich innovativ denken. Also ich denke zum Beispiel an Anja Knoll mit Tinglev, mit Bleton und so weiter. Die sagt, es haben viel zu wenige Mut, das auch anzuwenden. Woran, also du hast ja vorhin auch gesagt, es ist irgendwie dann doch irgendwie der Beton und das Glas so, also das Übliche. Woran liegt es denn?
Woran liegt es denn?
Dass so wenig davon, was es ja eigentlich gibt, eingesetzt wird.
Ja, also es gibt halt immer solche Themen, die wie die Sau durchs Dorf getrieben werden, ja, um es jetzt mal ganz plakativ und etwas nicht so fein zu formulieren. Und das ist mit dem seriellen Bauen halt gerade so. Also klar, wir brauchen wahnsinnig viel Wohnraum. Ja, das ist ein Witz, was gerade gebaut wird oder was im letzten Jahr realisiert wurde. Also muss das ja relativ schnell gehen. Und das serielle Bauen ist eine Möglichkeit, das zu tun. Jetzt versuchen aber eine ganze Menge Hersteller, sich dann halt darauf zu fokussieren. Wir machen halt ganz einfache Wandelemente und dann die Grundrisse sind ganz egal. Hauptsache, wir können hier ganz schnell Räumchen neben Räumchen setzen und dann sitzen die Menschen da drin und dann reicht das ja schon. Dann haben sie ein Dach über dem Kopf. Wir brauchen sie ja nicht. Und das halte ich halt für eine ganz gefährliche Erzählweise. Und ich habe auch solche Renderings von verschiedenen Firmen gesehen. Ja, man kann mit Sicherheit sehr schnell damit irgendwelche Quartiere verdichten oder hochziehen. Aber wollen wir denn wirklich dieses gleiche Narrativ, wie wir auch in den 50er, 60er Jahren schon hatten, mit neue Heimat und diesen Dingen, wollen wir das echt wiederholen? Und wir sehen doch, was es für Probleme verursacht hat. Also schau dir diese Stadtteile an. Und wir haben ja auch so einen Stadtteil in Kranichstein. Da möchtest du eigentlich nicht wohnen. Und das war damals ein Vorzeigestadtteil der neuen Heimat, ne? Also schnell Wohnraum geschaffen, einfach hochgezogen. Damals natürlich dann eher klassische Bauweise als Stahlbeton. Aber da kannst du eigentlich nicht leben, möchtest du auch nicht. Und ich befürchte, dass es eine ganze Menge Leute gibt, die sagen, wir müssen schnell sein und wir müssen günstig bauen, also machen wir das jetzt genauso. Und das halte ich halt wirklich für fatal. Aber es gibt eine ganze Menge schlaue Architekturbüros, aber auch Initiativen wie die DENA mit ihrem Energiesprungsystem, die sagen, ja, man kann jetzt bauen oder serielles Sanieren mit verschiedenen vorgefertigten Systemen lösen. Man kann aber, wenn man eben ein Architekturbüro einschaltet, das auch so machen, dass halt ganz toller Wohnraum entsteht. Unterschiedliche Grundrisse, vielleicht nur Nuancen angepasst, aber mit dem gleichen seriellen System realisiert. Fassaden, die eben nicht alle gleich aussehen, sondern auch Unterschiede aufweisen, die auf ihre Umgebung reagieren, wo Teile zurückspringen, Teile vorspringen, wo unterschiedliche Materialien auch verwendet werden. Ich liebe Holz, keine Frage. Aber es muss ja nicht immer eine Holzverschalung sein. Man kann auch da mit Aluminium arbeiten, was sich übrigens super recyceln lässt. Ja? Man kann mit Glas arbeiten, auch das, dafür gibt es super Recycle-Prozesse. Alle diese Baustoffe, die wir haben, sollten wir auch verwenden und da zählt auch Beton dazu. Und ich bin auch keiner dieser Menschen, die sagen, oh, Beton ist die Hölle, das dürfen wir nicht mehr benutzen. Ganz im Gegenteil. Ja? Also der Beton hat seine Berechtigung, wir werden nicht ohne ihn auskommen. Und auch da passiert gerade richtig viel. Die Zementhersteller, die Betonunternehmen haben erkannt, dass sie so nicht weiter produzieren dürfen. Sie müssen von dem CO2 runter. Und da gibt es auch wirklich viele Leute, die sich schlaue Sachen ausgedacht haben. Mit Zementreduktion, mit Ersatzstoffen, all diese Sachen. Dass man auch da diesen Baustoff verwenden kann. Auch wenn man jetzt irgendwie was seriell vielleicht sanieren möchte. Aber eben klug eingesetzt und immer das Material an den Ort verwenden, wo es auch hingehört, wo es auch Sinn macht.
Das ist ein sehr, sehr schönes Plädoyer, wie ich finde. Ich entgegne dir jetzt aber mal mit dem Superargument, was dann immer kommt. Du sagst also nicht meine Meinung, ne? Nicht falsch verstehen, serielles, modulares Bauen ist Plattenbau 2.0. Das würde dir jeder sozusagen jeder Hersteller erstmal die ganzen Unternehmen um die Ohren hauen und sagen, um Gottes Willen, also ich habe hier bitte den Katalog, guck dir meine 100 Fassaden an und guck dir bitte hier, da habe ich einen kleinen Raum, da habe ich einen großen Raum. Was entgegnest du?
Ja, ganz ehrlich, doch, das kann zu Plattenbau 2.0 werden. Also wenn man eben zum Beispiel kein Architekturbüro einschaltet, ne? Wenn man sagt, hier das Bauunternehmen, und da gibt es ja einige, die machen das ja schon serienmäßig, das ist ihr Hauptgeschäftszweig, große Wohnsiedlungen aus den 60er, 70er Jahren eben seriell zu sanieren, da zählt natürlich das Geld, die Wirtschaftlichkeit. Ne? Was kostet es mich? Was habe ich dann davon? Und welche Mieten kann ich dann damit erzielen? Und wenn man das nur so durchrechnet und auch gar nicht so dran schaut, wie ist die Umgebung, wie sind die Menschen, die da drin sind, dann glaube ich schon, dass eine ganze Reihe von Siedlungen plötzlich alle sehr gleich aussehen würden, wenn man wirklich sagt, die Architektur bleibt draußen. Also wir brauchen hier keinen, der seinen künstlerischen Senf noch dazu gibt. Deswegen finde ich es immer so wichtig, dass Architekturbüros mit eingeschaltet werden.
Zweites Argument, was ich dir entgegenhalte, ist, na, aber Wirtschaftlichkeit, fasst ja keiner was an, wenn er eben keine Rendite erzielt. Wir machen das ja nicht, weil wir die Wohlfahrt sind.
Ja, aber das ist immer die Frage, wie berechnest du denn diese Rendite? Ja? Auf nur die Kosten, die du gerade halt da hast, während du das halt baust, während du das umsetzt, oder guckst du halt eben über den gesamten Lebenszyklus. Was ist denn nach 50 Jahren dann, wenn das Ding, oder nach 100 Jahren, wenn das Ding halt entsorgt werden muss, wenn es halt rückgebaut werden muss, wenn du dann plötzlich Abfallkosten hast ohne Ende, wenn du das vielleicht gar nicht mehr auf die Deponie bringen darfst, weil du da irgendwelche Sachen reingebaut reingeballert hast, die halt schadstoffbelastet sind. Also ich glaube, wenn alle anfangen würden, konsequent diese Lebenszykluskosten, also den ganzen Verlauf von Bau bis zum Rückbau zu betrachten, dann würde die Wirtschaftlichkeit bei ganz vielen Sachen aber anders aussehen.
Kreislaufwirtschaft ist auch so ein Thema. Ist eine Sau, die auch mal so anderthalb Jahre durchs Dorf getrieben wurde. Ist jetzt relativ verstummt und...
Findest du?
Ja, finde ich, ja.
Okay, empfinde ich gerade gar nicht so. Also in der Architektur ist es total beliebt, das Thema. Da entstehen gerade eine ganze Menge coole Initiativen, die sich mit dem kreislaufgerechten Bauen auseinandersetzen und die auch gucken, wo können wir denn jetzt nicht nur Materialien verwenden, so wie Aluminium, ja, das wir halt dann immer wieder im Kreislauf halten und immer wieder halt auch Aluminium draus machen, sondern wo können wir denn auch gebrauchte Materialien in Gebäude reinbringen. Also irgendwo wird eine Siedlung abgebrochen, aber die Fenster sind doch eigentlich noch gut. Ne? Wobei Fenster ist ein schlechtes Beispiel, da haben wir immer so das Energieprobleme. Aber sagen wir mal, die Türen sind doch noch gut. Warum können wir denn die Türen nicht irgendwie sammeln und woanders reinbringen? Und da gibt es viele Architekturbüros, naja, viele ist übertrieben, aber es gibt einige Architekturbüros, die sich darauf gerade spezialisieren. Und das entsteht daraus eine ganz andere Ästhetik, weil eben dann Gebrauchtes mit Geschichte, mit vielleicht auch neuen Sachen kombiniert wird. Aber wenn du das halt auch noch zu der Kreislaufwirtschaft dazu zählst, dann kann eine ganz tolle neue Architektursprache daraus entstehen. Und ich bin total gespannt, wie die aussehen wird. Die lässt auch ganz viel neues kreatives Potenzial zu, weil du hast ja dann plötzlich Dinge, ja, als Planerin oder Planer und sagst, okay, ich muss jetzt hier irgendwie gebrauchte Trennwandsysteme hier in dieses Büro reinbringen. Da habe ich ja dann diese Einschränkung und das, aber na, vielleicht lässt sich das ja so und so kombinieren. Also ich glaube, dass da eine ganze Menge und vielleicht eben auch dann mit KI-Hilfe entstehen kann, was vorher nicht gedacht wurde. Und darauf freue ich mich auch total. Finde ich total schön.
Gut, da bräuchten wir jetzt eigentlich einen Videopodcast, weil sie strahlt. Und
ja. Ich rede wirklich mit vielen Menschen gerade, auch gerade über Kreislaufwirtschaft. Ich war vor einer Woche im Circle Hub in Offenbach. Das ist eine Initiative, die eigentlich aus der Mineralbranche entstanden ist. Aber da machen mittlerweile so viele Unternehmen mit, viele Architekturbüros sind daran beteiligt. Die Politik interessiert sich gerade mega für diese Initiative, weil die was verändern wollen, weil die den Menschen auch näher bringen wollen, was für Materialien wir überhaupt haben. Die bauen gerade eine kleine Ausstellung zusammen, mitten am Offenbacher Hafen, wo täglich 600 Leute vorbeikommen, weil das halt so ein öffentlicher Weg am Hafen ist. Und dann kannst du dann von außen reinschauen, kannst dann reingehen ab demnächst, wenn dann halt richtige Öffnungszeiten sind und kannst dir anschauen, was sich gerade in der Baubranche bewegt, was das zirkuläre Bauen betrifft. Und ich finde, das sind ganz tolle Initiativen, die nicht nur in Offenbach entstehen, sondern auch in Düsseldorf habe ich das mittlerweile mitbekommen. Das macht total Hoffnung und macht auch Lust, da zu gucken, was da entsteht. Also ich sehe das sehr positiv, was das an kreativem Potenzial, das habe ich eben schon mal gesagt, aber was das freisetzen kann, ja.
Lieber Alex, es hat mich sehr, sehr gefreut, dass du mir einen kleinen Einblick in dein Denken gegeben hast und deine Gedanken. Ein sehr schönes, positives Schlusswort. Sowas mag ich immer gerne. Ich in der Immobilienbranche habe es ja eher jetzt gerade viel mit Problemen zu tun. Deshalb ist es sehr schön, mal mit dir in ein komplett anderes Thema ein bisschen tiefer einzutauchen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und wir können weiter diskutieren, weil es gibt viele spannende neue Dinge auf dem Markt und dann schauen wir mal, wie sich das so entwickelt.
Ja, sehr gerne. Also es war total schön, mit dir zu plaudern. Ich könnte auch noch eine Stunde weiterreden, dann würde mir jetzt überhaupt nichts ausmachen, weil es natürlich sind es die Dinge, die ich liebe, mit denen ich tagtäglich zu tun habe, aber ja, ich finde es auch mal schön, Gast in einem Podcast zu sein und das ist auch gerade eine Erfahrung, die ich gerade sehr genieße, finde ich schön. Also deswegen danke, dass ich da sein durfte.
Sehr gern und bis ganz hoffentlich bald.
Das war der Immobilieros Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann. Aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es unter www.immocom.com.